Da sind wir wieder mit der vierten Episode von 173, dem Literaturpodcast. Mit mir, Marion Regenscheid.
Und mir, Lucien Haug.
Und mit mir, Christoph Keller. Drei Menschen, sieben Fragen und ein Buch, das ist 173. Vor einer Woche haben wir uns über Park unterhalten, den Roman von Marius Goldhorn, ein melancholisches Buch, etwas abgeklärt, die Geschichte von Arnold und seiner Liebe zu Odile, ein Hin und Her zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt. Wie hat bei euch diese Lektüre nachgewirkt und die Diskussion, die wir über das Buch geführt haben?
Ich habe so kurz vorm Festival richtig viel zu tun und eigentlich gar keine Zeit, diese Lektüre so nachwirken zu lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat trotzdem was gemacht mit mir. Und zwar habe ich wahnsinnig viel belangloses Zeug gegoogelt und habe zum Beispiel das Internet gefragt, wie viele Tage alt ich bin. Und das sind heute 12.173 Tage. Das ist ganz schön viel.
Das ist wirklich viel. Beängstigend. Ich würde sagen, ich habe herausgefunden, wie viele Stunden ich pro Tag in der digitalen Landschaft verbringe. Und das ist auch sehr beängstigend. Mehr als im Wald. Mehr Stunden, als ich im Wald verbringe, würde ich jetzt mal sagen.
Auch das heutige Buch ist in einem gewissen Sinn melancholisch und es hat auch zu tun mit einem Gang in neue Welten. Es ist das Buch des jungen deutschen Autors Cihan Acar. Cihan Acar hat vor allem über Hip-Hop geschrieben bislang und er hat ein Buch geschrieben über seinen Lieblingsfußballclub Galatasaray. Es geht auch in diesem neuen Buch, in diesem Buch mit dem Titel Hawaii, geht es um einen Fußballer. Hawaii ist sein Prosa-Debüt und Cihan Acar hat mit diesem Debütroman schon einiges an Aufmerksamkeit erregt.
Er hat eigentlich sogar schon erste Preise geholt. Er steht zum Beispiel auf der Shortlist des ZDF Aspekte Literaturpreis und er wurde vor einigen Wochen mit dem Preis der Doppelfeld-Stiftung für das beste literarische Debüt geehrt.
Ja, ein ziemlich beeindruckender Start von Cihan Acar in diese Literaturwelt. Cihan Acar hat selbst Rechtswissenschaften studiert. Er ist 1986 geboren und lebt in Heilbronn. Allerdings, wie wir wissen, nicht in diesem Quartier, das dem Roman den Namen gegeben hat, nämlich in Hawaii. Aber wir wissen, Cihan Acar hat da ganz genau recherchiert und er weiß, wovon er schreibt.
Es geht um den Protagonisten Kemal Arslan. Kemal Arslan ist ein junger Fußballer mit vielversprechender Karriere. Er ist in den Heilbronner Stadtteil Hawaii zurückgekehrt, nachdem ein Unfall seinen Fuß zertrümmert hat und auf Füße sind ja Fußballer angewiesen. Das heißt, seine Karriere, seine Träume, auch das viele Geld, das er verdient hat, das ist weg. Den Fuß hat er sich zertrümmert, weil er bei einem illegalen Autorennen mitgemacht hat gegen seinen Konkurrenten, der auf der gleichen Position spielt wie er, auf dem Fußballplatz, seinen größten Rivalen. Ja, und er kommt jetzt also an in diesem Hawaii, in diesem etwas heruntergekommenen Quartier, wo viele Menschen leben mit einer Migrationsgeschichte. Es ist eigentlich der Ort, wo die türkische Diaspora lebt und dort trifft Kemal auf seine alten Kumpels. In einem Zwischendurch von so kleinen Gangs, die ein paar krumme Dinge machen, er sucht Arbeit, wird dann von seinem Vater an eine etwas zwielichtige Geschäftsfigur weitervermittelt, an einen Herrn namens Typhoon. Und gleichzeitig ist er auf der Suche nach seiner Liebe Sina. Sina, die ihn verlassen hat, nachdem er in die Türkei gegangen ist, um dort eben Fußball zu spielen. Das ist der Plot des Romans.
Ja, wir sind so ein ganzes Wochenende mit Kemal unterwegs. Mit
dieser Vier Figur. Tage, ja.
Genau. Und auch wenn das, glaube ich, Kemal nicht so selber geplant hat, Cihan hat das vielleicht so geplant, aber seine Hauptfigur nicht, kracht an diesem Wochenende alles aufeinander. Er muss sich so ganz grundlegende Gedanken machen über sein Leben, das macht er sich, glaube ich, schon, aber vor allem geht es jetzt darum, Entscheidungen zu treffen. Also wer bin ich, wo gehöre ich hin, wer sind eigentlich meine Freunde und wo gehöre ich in Zukunft hin, wo will ich hingehen?
Mit seinen alten Kumpels, mit Emre, mit Hakan und so weiter, mit denen hängt er ab und die wollen ihn eigentlich, um das mal so ein bisschen pauschal zu sagen, in ihre Community reinziehen und sagt, du bist eigentlich einer von uns und Kemal will das aber nicht so richtig. Auf der anderen Seite, die Almans, also diese deutsche Mehrheitsgesellschaft, macht ihm aber auch kein Angebot. Das heißt, auch dort fühlt er sich nicht aufgehoben. Und zwischen diesen Welten, so hat man den Eindruck, sollte sich jetzt Kemal irgendwie entscheiden. Und er wird eigentlich permanent aufgefordert, sich zu entscheiden. Vor allem von seinen türkischstämmigen Kumpels, die sagen, komm jetzt, entscheide dich. Und die Lage spitzt sich ja dann im Roman auch so zu, dass Kemal wie gezwungen wird, sich dann auch zu entscheiden.
Es sind aber ja nicht nur die Entscheidungen zwischen diesen Lagern deutsch-türkisch, Community, also es ist nicht nur die Wahl dazwischen, sondern er hat auch so ganz klassische Coming-of-Age-Entscheidungen zu treffen, also Zuneigung, Abneigung, Milieus, haben wir schon gesagt, jung sein, doch schon erwachsen sein, ernst genommen werden, Kleiderwahl, also da gibt es ja schon viele Entscheidungen, die so einen ganzen Tag gefällt werden müssen.
Wir haben eigentlich eine Hauptfigur, die viel beobachtet, die viel auch beschreibt, was sie sieht, was sie erlebt, darin auch ziemlich genau ist und detailreich, sonst würde nicht über mehrere hundert Seiten vier Tage passieren. Und gleichzeitig ist schon auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, dass er auch viel gesehen wird. Also er wird erkannt, er ist ein Prominenter, auf eine ganz spezielle Art wahrscheinlich, weil seine Prominenz doch an einem anderen Ort auch stattgefunden hat als in dieser Stadt, in der fernen Türkei, die aber doch nicht so fern ist, gerade wenn man Fußballfan ist und sich für die türkische Liga interessiert, was in Deutschland, auch in der Schweiz bei vielen der Fall ist, dass man da die Mannschaften sehr genau kennt und auch weiß, wie die aussehen und wie gut die sind und wie viel sie kosten und so. Also der geht durch die Stadt und alle erkennen ihn die ganze Zeit.
Und alle meinen dann, er habe dieses Geld noch, das er mal verdient hat und eigentlich aber ist er bereits...
Ist er völlig pleite.
Völlig pleite, genau.
Er hat wirklich, literally kein Geld mehr. Er hat auf dem Konto nichts mehr, er kann nur noch seine Kreditkarte einmal belasten und dann beginnt er damit Leute anzupumpen. Kann es aber seinen Eltern nicht wirklich sagen und hat eben noch dieses Auto, das er aus der Türkei rübergeschifft hat für viel Geld, dieses Unfallauto eigentlich. Also
einen alten Jaguar, den er zu Schrott gefahren hat.
Also ist er mit 21 schon voll gescheitert?
Ich glaube, er ist gescheitert. Du hast gesagt, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist aber auch eine Geschichte eines gescheiterten Aufstiegs. Für diesen Kemal haben sich in sehr jungen Jahren ganz viele Möglichkeiten eröffnet, die seiner Community in Hawaii, in Heilbronn nicht offen stehen. Eine Karriere als Fußballer, die große Welt, das viele Geld und so weiter und so fort. Und dieser Traum, den viele seiner Kumpels auch mitträumen und wie mir Cihan Acar gesagt hat, auch viele der ganzen Community wirklich auch so träumen, diese Träume sind am Ende. Und die Frage in diesem Roman ist, was passiert mit einem Menschen, mit einem Subjekt aus dieser Community, aus dieser Migrationsgesellschaft, dessen Aufstiegsträume erstmal zerplatzt sind. Und ich fand das interessant, dass Cihan Acar uns hier eine gescheiterte Aufstiegsexistenz aus diesem migrantischen Milieu präsentiert.
Und er bürdet sich ja auch gerade mal einfach literarisch eine recht schwierige Aufgabe auf, nämlich er lässt einen Fußballer sprechen. Und da ist schon die Grundfrage, wie spricht eigentlich ein Fußballer, wie schreibt ein Fußballer, wie sieht ein Fußballer die Welt? Und ich glaube, da sind wir alle geprägt von, was wir halt so bei Fußballinterviews auch sehen und hören. Und da hat er sich eine schwierige Aufgabe gestellt, die er aber wirklich, wenn wir jetzt kurz über die Sprache reden, eigentlich sehr gut meistert. Also wir haben einen Roman, der eine sehr unaufgeregte, beiläufige Sprache benutzt, die nicht in irgendwelche Klischees verfällt, sondern die eigentlich ziemlich neutral daherkommt. Was aber im Roman passiert, ist wirklich das Gegenteil davon. Es ist wirklich nicht beiläufig, was da passiert, sondern da passiert die ganze Welt in diesen 4 Tagen. Und es bricht eigentlich ein Bürgerkrieg aus. Also dieser Nullpunkt, von dem du gesprochen hast, Christoph, wechselt sich eigentlich ab oder kontrastiert mit dem, was um ihn herum geschieht. Denn da ist das Gegenteil eines Nullpunkts. Es ist eher der Siedepunkt.
Ja, da gibt es ja diese Bürgerbewegung Heilbronn, wach auf einerseits, also diese sehr rechte Gruppierung. Also, es gibt es eh in dem Roman, es gibt so viel Alltagsrassismus, was hier drin steckt. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Aber jetzt einerseits mal einfach auf den Krieg zu kommen, um die Positionen klar zu machen, gibt es einerseits die Gruppe Heilbronn, wach auf und die türkische Gruppe den Kankas. Und da kommt es zu einem riesigen Eklat am Samstagabend.
Und wie ist es euch bei der Lektüre ergangen? Ich fand die Schilderung von all dem oder all dessen, was vor dieser großen Schlacht passiert ist, diese kleinen rassistischen Begebenheiten, diese kleinen Sticheleien, die zwischen den Almas und den Kankas jetzt passieren, fand ich eindrücklich, fand ich auch sehr genau beschrieben, auch wie diese türkischen Kumpels so eine Art in eine Frontstellung gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft hineinkommen, fand ich eindrücklich und interessant. Dieser Bürgerkrieg, diese Bürgerkriegssituation dann fand ich doch auch recht grotesk gezeichnet. Das ist wirklich, das war ein man fühlt sich da im Krieg, das hat nichts mehr zu tun jetzt mit Ausschreitungen oder sowas. Und das ist wirklich ein Krieg, den Cihan Acar hier schildert. Ein Bürgerkrieg.
Ja, man ist auch sofort konfrontiert mit der Frage, kann man sich das vorstellen? Kann man sich das so vorstellen? Ist das übertrieben? Ist das eine realistische Dystopie, in die er da hineingerät? Ich glaube,
oder ist es einfach zu viel Netflix?
Ja, ich glaube, man kommt schnell, also mir ging das so, ich komme schnell, als ich das Buch gelesen habe, kam ich schnell wurde ich den Eindruck nicht los, dass man es hier nicht nur mit einer Hauptfigur zu tun hat, sondern dass man den Autoren tatsächlich auch in dieser Hauptfigur spürt. Ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht in Bezug auf autobiografische Aspekte, davon möchte ich gar nicht reden, sondern dass ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich eine Hauptfigur, die ich nicht wirklich kennenlerne. Aber das ist eigentlich gut so. Oder das passt zu dieser Hauptfigur. Ich lerne dieses Figurenkabinett um ihn herum, lerne ich recht gut kennen. Ich habe szenenlange Möglichkeit, diesen Taifun kennenzulernen, diesen Geschäftsmann, dem er da vermittelt wird, die Eltern von Kemal kennenzulernen, Sina kennenzulernen, deren Familie kennenzulernen. Und da ist eigentlich die Hauptfigur nie wirklich Teil davon, sondern ist immer so außen vor. Und gleichzeitig schickt Cihan Acar diese Hauptfigur in diese Zusammenhänge, die eben sehr heftig und grotesk und konstruiert auch sind. Auch das möchte ich nicht werten, aber er schickt ihn in eine Konstruktion hinein und man wird auch irgendwie das Gefühl nicht los, dass die Hauptfigur sich sogar dagegen eigentlich wehren möchte. Also eigentlich eine von allen Seiten instrumentalisierte Hauptfigur, die eigentlich verschwindet in diesem Konstrukt, aber auch in dieser Handlung und in dieser Stadt. Also irgendwie ist der Autor da auch sehr unerbittlich mit dieser Figur und ob er das jetzt geplant hat oder nicht, finde ich das sehr passend, dass eigentlich sogar das Konstrukt des Romans, die Groteske dieses Krieges da eigentlich korrespondieren mit dem, was in ihm drin wahrscheinlich vorgehen muss. Nämlich lasst mich doch alle in Ruhe mit euren Gegenüberstellungen, mit euren Klischees auch und Zuschreibungen, denn es gibt viele Klischees in diesem Buch. Aber genau dagegen möchte sich ja dieser Kemal wehren. Und da wird der Autor plötzlich zu einem Komplizen dieser Gesellschaft, die er selber kritisiert. Das finde ich recht interessant.
Kemal möchte ja eigentlich nichts anderes. Cihan Acar sagt das nachher auch im Interview. Ich möchte nicht vorgreifen, aber er sagt das nachher. Eigentlich nur ganz normal leben. Und was der Autor hier macht, ist, du hast es gesagt, rund um ihn herum eine Kulisse aufbauen, Bürgerkrieg auf der einen Seite, also wirklich heftige Auseinandersetzungen in Heilbronn aufgrund einer Reihe von Provokationen, aber dann auch eine Gegenwelt, mit dieser Sina, die er immer noch liebt und zu der er zurückgehen möchte, die er auch mit einer unglaublich, ich sag's jetzt mal so, tollpatschigen und etwas unelaborierten Art zurückzugewinnen versucht, die in einer riesigen Villa lebt, also wirklich in einer hollywoodesken Villa, in einer Netflix-Villa. Auch das ist so eine Gegenwelt. Und du sagst es, was mich beeindruckt hat, ist diese Art von Bewegungslosigkeit dieser Hauptfigur, die kommt je länger und je drastischer diese Gegenwelten werden, umso mehr verkümmert sie eigentlich zu einer Art Verharrungsposition, in der am Ende fast gar nichts mehr passiert. Bis dann ein paar Figuren auftauchen, die so wie Vaterfiguren, Leuchtfiguren sind und die ihm möglicherweise dann den Weg weisen zu einem Ausgang.
Ja, diese Lenkerfiguren, es sind auch wieder nur Männer in diesem Buch. Es ist sowieso eigentlich sehr männerlastig, dieses Buch. Mit denen hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Mühe, so was Prophetisches mit hineinbringen, die dann irgendwie die Geschichte voranbringen müssen, weil wir zusammen mit der Hauptfigur und auch als Leserinnen und Leser ja völlig in so einen Sog hineingeraten sind von einem Stillstand. Und wir fanden es dann so ein bisschen auch wieder konstruiert, dass man noch Figuren dazu nehmen muss, um uns alle zusammen wieder aus diesem Stillstand herauszuholen. Und dann heißt dieser alte Kemal ja auch noch Kemal. Also so, dass es dann auch noch so Doppelungen gibt des Ichs innerhalb dieses Buches. Das fand ich so ein bisschen konstruiert.
Man wünscht dem Kemal fast, dass er sich von diesen Konstruktionen auch, also von diesen literarischen Konstruktionen und Plotkonstruktionen wie auch emanzipieren könnte. Also es schreit eigentlich nach einem Sequel irgendwie, wo man den mal anders erlebt, wo auf den nicht so viele Dinge reinprasseln und nicht so viele Ideen. Und zwar, ich meine Ideen vom Autoren, aber auch Ideen von den Figuren, die da um ihn herum sind. Also der hätte das verdient, einfach mal in Ruhe gelassen zu werden, irgendwie von diesen äußeren Einflüssen. Aber interessant ist doch irgendwie auch, dass wir auch wieder, wenn wir an die letzten drei Bücher zurückdenken, also gut, an zwei der dreien, haben wir es eigentlich mit einem unentschlossenen Mann zu tun und mit einem getriebenen Mann, also wieder mit so einer romantischen Setzung von einem kleinen Menschen und alles, was dieser Mensch erlebt, ist geprägt durch Passivität, es passiert alles mit ihm, außer vielleicht, ja, es passiert vieles mit ihm, das Talent ist irgendwie fast schon, das Fußballtalent ist fast schon unerwartet, wird das entdeckt in den Ferien. Es ist nicht eine geplante Karriere, sondern er hat eigentlich da Glück, wird da plötzlich in dieses Kader aufgenommen. Dann passiert ihm eigentlich auch sonst vieles. Er muss dann umziehen. Es ist alles immer so ein bisschen wider Willen oder nicht wirklich eine Entscheidung. Was da wirklich heraussticht für mich, ist dieser Unfall. Der ist wirklich irritierend dumm. Also er lässt sich da eigentlich überreden zu einem Autorennen. Und auch sonst kommt mir der Mann nicht so vor, als wäre jetzt so ein als würde er sich sehr durch so Fragen der Ehre oder so oder des Beleidigtseins prägen lassen. Aber da passiert es ihm wirklich. Also dass dieser Mitspieler ihn so provoziert, dass er sich auf dieses Autorennen einlässt. Ja, das finde ich schwer verständlich, aber gleichzeitig ja.
Ich glaube, da kommt einfach, ist wie so, wenn das Fass überläuft. Also auch in den ganzen anderen Situationen davor ist dieser Kemal ja immer diesem Alltagsrassismus ausgeliefert und er nimmt das alles so hin. Also der Harmonie zuliebe lässt er sich das über sich ergehen, lacht mit, wenn die Fluchwörter auf Türkisch erfinden, die gar nicht so klingen oder die eben dann nichts bedeuten oder nur Türkisch klingen. Und ich glaube, ganz viele so Sachen lässt er über sich ergehen. Und in dem Moment, wo er sich zu diesem Autorennen provozieren lässt, glaube ich, ist so ein Moment, wo er wieder so eine komische, sprunghafte Handlung macht, die eigentlich nicht zu ihm passt, aber aufgrund von Zuschreibungen dann dazu führen, dass er kurz mal so sein will.
Und dann wird er bestraft durch den Unfall, oder?
Genau, weil er eben wieder nicht sich selbst sein kann. Und das andere, was ich aber doch noch sagen muss, ist, was ist eigentlich mit diesen Männern los, die hier beschrieben werden?
Was ich interessant fand, ist wirklich, wie dieser Kemal sich diesen Männlichkeitsritualen ein Stück weit entzieht.
Aber bei Sina hat er dann auch das Gefühl, dass sie einfach zu ihm gehört. Das wird ja auch nicht weiter ausgeführt, sondern dieses sehr besitzergreifende gegenüber einer Frau, einer Freundin, ist ja wieder wahnsinnig machoid.
Ja, und da beginnt ja eine Prügelei beinahe in diesem Wettbüro. Also das ist für mich nicht konsequent. Es ist für mich, auch da habe ich das Gefühl, ist die Hauptfigur das Gefäß von ein Klischee erfüllender auch in diesen Momenten. Also jetzt wurde ich vielleicht betrogen in diesem Wettbüro und jetzt muss ich, als Mann, muss ich mich dagegen wehren. So.
Und aber das kriegt dann ein richtig auch Prügel, oder?
Ja, aber es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da nur mit einem sich Entziehenden zu tun habe, jetzt in Bezug auf das Männlichkeitsbild, sondern durchaus auch ein Erfüller. Also ich habe mir da mal es gibt eine kurze Sequenz, wo er zuerst geht, der Geld verzocken in diesem Sportwettbüro und dann sitzt er in der S-Bahn oder so, bin mir nicht ganz sicher, und sieht eine Person, die so ins Handy vertieft ist und nicht merkt, dass die Türe sich nicht öffnet und dann beinahe in die Tür hineinläuft. Und dann sagt er tatsächlich so völlig kulturpessimistisch, sagt er so, bestimmt schreibt die sowas in ihr Handy wie, ja, jetzt rate mal, was ich gerade erlebt habe, solche Leute machen mich fertig, die immer am Handy hängen. Das und dann denke ich so, was ist das jetzt für eine Person? Ist das jetzt plötzlich ein Kulturpessimist, der irgendwie gerade Sozialwissenschaften studiert und sich darüber nervt, dass alle immer am Handy sind? Und in der nächsten Szene, ja, aber das ist genau diese Getriebenheit, also diese Unentschlossenheit, die diese Hauptfigur ausgesetzt ist. Plötzlich muss diese Figur ein Kulturpessimist sein und in der nächsten Szene muss diese Figur ein wütender Mann sein. Und
aber er kann auch nur Kulturpessimist sein, weil er ja eigentlich kein Handy mehr hat. Also er hat nicht selber die Möglichkeit, in dem Moment selber in sein Telefon zu starren. Also muss er sich andere Menschen anschauen und diese anderen Menschen hängen dann am Handy und nur deshalb fällt es ihm überhaupt auf.
Und ich glaube, die Szene, die du beschrieben hast mit Sina, diese eben, wie ich gesagt habe, tollpatschige Art, diese Macho-Art, wie er Sina zurückerobern will, da passiert ja nicht wahnsinnig viel. Sina ist jetzt nicht diejenige, die als Protagonistin in diesem Buch irgendwie mit ausgeklügelten feministischen Strategien darauf reagiert. Sie versteht ihn einfach nicht.
Ja, er versteht sie auch nicht. Also er versteht ja gar nichts mehr. Das ist ja auch, warum er wahrscheinlich den Astronauten fragen wollte.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Er wollte ja den Heilbronner Astronauten eine Frage stellen.
Das haben wir dir mit auf den Weg gegeben. Wir wollten, dass du herausfindest.
Was wollte Kemal den Astronauten fragen? Das ist die Challenge, die ihr mir mitgegeben habt in dieses Interview mit Cihan Acar. Ja, und ich habe dann Cihan Acar zuerst mal gefragt, was es eigentlich mit diesem Jaguar auf sich hat. Diese kleine Nebenfigur im Roman, der ramponierte Jaguar. Kemal geht ab und zu dahin und redet mit diesem Jaguar. Der Jaguar gibt ihm auch Antwort. Und ich wollte von Cihan Acar wissen, warum will er diesen Jaguar nicht verkaufen?
Ja, weil dieser Jaguar ist für ihn eigentlich so das letzte übrig gebliebene Symbol seiner Vergangenheit. Weil er hat es eben zum Fußballprofi sehr jung bereits geschafft. Aber diese Karriere ist für ihn nur noch in Erinnerung und in seinen Gedanken eigentlich nur noch präsent. Und dieser Jaguar ist eben das einzig übrig gebliebene Reale, also etwas Greifbares. Und steht dann natürlich auch dafür, dass er sich schwer tut, damit mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Weil er ist eben in dieser kritischen Zwischenphase, sage ich mal. Er beschäftigt sich noch zu sehr mit seiner Vergangenheit, sollte sich aber so langsam um seine Zukunft eigentlich kümmern. Und dieser Jaguar soll das alles eigentlich repräsentieren, diese verzwickte Situation, in der er sich befindet. Ja.
Es gibt ja viele Zwischentöne zwischen Welten auch in deinem Roman. Und Hawaii, dieses sogenannte Problemviertel, ist an sich ja auch eine Art Zwischenzone. Dort trifft, wir haben es bereits gehört, Kemal seine alten Kumpels, Hakan, Faruk und Emre und wie sie alle heißen. Es ist nicht ganz eine legale Zone, aber auch nicht eine wirklich illegale Zone. Was sagt nun diese Zwischenwelt aus über die türkischstämmige Community in Deutschland?
Ja, das mit der Zwischenwelt ist eigentlich etwas ganz, ganz Charakterisierendes für diese deutsch-türkische Community, zu der ich selber auch angehöre. Und deswegen kenne ich auch dieses Gefühl schon von klein auf, dass man sich eben zwischen diesen zwei Welten ständig hin und her bewegen muss, dass man sich fragen muss, zu welcher will ich dazugehören, will ich überhaupt mich für eine fest entscheiden müssen oder kann man sich auch so ein bisschen in diesem Zwischendrin platzieren und damit zufrieden werden. Das bringt natürlich Vorteile mit sich, weil man dann zwei verschiedene Gesellschaftsschichten gut kennt und gut kennenlernt und sich in beiden eigentlich bewegen kann. Aber es kann auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit führen, was ich dann auch anhand dieser Hauptfigur vor allem zeigen wollte. Dieses Zwischenspiel zwischen diesen beiden Möglichkeiten wollte ich auch darstellen anhand der Geschichte.
Das ist ja eine sehr männlich geprägte Welt, in der sich Kemal hier bewegt. Eine Macho-Welt, eine Welt, du hast es schon gesagt, in der es auch um schnelle Autos geht. Es geht um, der eine ist Boxer oder gibt zumindest vor, er sei einer, ist aber nicht wirklich. Und da ist auch eine Art von Gewaltbereitschaft. Das zeichnest du eigentlich relativ drastisch. Also in dieser Zwischenwelt, da gibt es eine Art Gewaltbereitschaft.
Ja, das war auch ein Problem, sage ich mal, oder eine Schwierigkeit, der ich mich früh stellen musste beim Schreiben oder über die ich viel nachgedacht habe. Und zwar, ich stamme, wie gesagt, selber aus dieser Community und ich musste sehr aufpassen, dass ich keine negativen Klischees selber bediene beim Schreiben. Das ist etwas, was mir sehr fern liegt natürlich, was ich nicht tun will. Aber gleichzeitig ist es auch ein Stück weit Realität. Ich meine, ich denke, in jeder Gesellschaft ist es so, dass es Minderheiten gibt, die nicht dieselben Perspektiven, nicht die gleichen Chancen, nicht die gleichen Zugänge zu Bildung, zur Arbeit haben. Und dann ist es eigentlich fast schon normal, dass sich innerhalb dieser Minderheiten auch unschöne Phänomene entwickeln, sage ich mal. Dass dann da Kriminalität nicht mehr ganz so weit entfernt ist für die Menschen, auch als Perspektive, vor allem für die jüngeren Menschen. Und ja, das war dann so etwas, was nicht einfach war, möglichst realistisch darzustellen, aber was mir sehr wichtig war.
Du zeichnest diese Community in diesem sogenannten Problemviertel in Hawaii als eine Gemeinschaft, die auch nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Also da gibt es die Almans, die sind irgendwie eine andere Community, zu der zählt man sich nicht. Diese Almans, die mobilisieren aber draußen und zwar wirklich ziemlich radikal die Nazis. Es gibt also eine Art Vorkrieg mit vielen Zwischenfällen. Deine Hauptfigur aber, Kemal, bleibt da seltsam unbeteiligt. Er sagt, man soll nicht mit Idioten streiten. Warum haut Kemal nicht, wie die anderen das dann später im Roman tun, auf Nazis ein?
Ja, das ist eigentlich eine der wesentlichen Fragen, wie man mit so etwas umzugehen hat, wenn man selbst zu einer Gruppe gehört, die zum Feindbild gewaltbereiter Menschen wird, wie man sich da zu wehren hat, also welche Mittel es da gibt. Vor allem, wenn man selbst ein Mensch ist, der mit Gewalt nichts zu tun haben will, wenn man einfach nur in Ruhe und in Frieden leben will, gerade in unseren politisch immer aufgeladeneren Zeiten, inwieweit das noch möglich ist. Das ist eine Frage, die mich persönlich auch in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat, weil ich selber vor allem in jüngeren Jahren ein Mensch war, der mit Politik nicht so viel zu tun haben wollte, der das immer schon aufmerksam beobachtet hat, aber mehr so aus der Ferne. Aber mir dann auch immer stärker eben die Frage stellen musste, wie lange ist das noch möglich? Also wie lange kann man sich noch heraushalten? Weil man kann immer stärker beobachten, dass in verschiedenen Ländern ein Rechtsruck stattfindet und dass die Radikalen irgendwie immer präsenter werden. Und die Gefahr ist dann wahrscheinlich, dass diese Mitte, die einfach nur in Ruhe leben will, die keine Probleme haben will, dass die vielleicht irgendwann verschwindet und dass es nur noch radikale Lager gibt. Und deswegen hab ich das dann auch im Roman in der Form dargestellt, dass es eben immer zugespitzter wird, dass die Gewalt dann auch irgendwann zunimmt und die Hauptfigur ihr dann auch irgendwann nicht mehr ausweichen kann und sich entscheiden muss, einen Weg für sich selbst zu finden.
Aber das wollte ich gerade fragen. Geht Kemal irgendeinen Weg? Entscheidet sich Kemal für einen bestimmten Weg? Oder, ich sage es ein bisschen zugespitzt, trampelt er, patzt er nicht einfach von einer unmöglichen Situation in die nächste? Ist nicht seine Unentschiedenheit sein großes Problem?
Ja, diese Unentschiedenheit ist lange Zeit sein Problem, aber ja, und die speist sich vor allem aus dem Widerspruch, dass er eben vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, dass er seinen eigenen Weg sucht, aber dass er eben auch gleichzeitig merkt, dass er sich innerhalb der Gesellschaft und innerhalb dieser politischen Spannungen auch selber positionieren muss auf irgendeine Art und Weise. Und dann steht er vor der Entscheidung, was ihm wichtiger ist. Also soll er sich jetzt erst seinem eigenen persönlichen Weg widmen oder soll er sich für eine dieser Gruppierungen entscheiden und da aktiv teilnehmen? Und es dauert bei ihm ziemlich lange. Er muss von einer Situation in die andere stolpern, wie du sagst. Aber am Ende war es dann schon wichtig, dass er dann doch eine Entscheidung für sich trifft.
In diesem Buch ist ja auch seine Liebe zu Sina und diese Welt, in der Sina lebt, seine frühere Freundin, die ihn verlassen hat, nachdem er in die Türkei gegangen ist, wegen dem Fußball. Die lebt in einer Art fast schon surrealen, künstlichen, reichen und protzigen Welt. Und da fühlt sich Kemal irgendwie magisch angezogen. Warum?
Ja, der erste Grund ist eigentlich ganz klassisch die Liebe, die er immer noch zu ihr empfindet und der Liebeskummer, der eben aus der Trennung entstanden ist. Und der zweite Grund ist wahrscheinlich inspiriert von vielen Filmen, die mich selber geprägt haben. Da war es oft so der Fall, dass die Hauptfigur so ein klassischer männlicher Außenseiter ist, der eben auch seinen Weg sucht. Und irgendwie war es dann meistens so, dass dieser Außenseiter sich die unerreichbarste Schönheit irgendwie aussucht als Sehnsuchtsdame, sag ich mal. Und das wollte ich dann auch mal so versuchen. Und das andere ist eben, weil ich dadurch dann auch dieses Hin- und Herwandern von diesem Kemal zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten eigentlich am besten darstellen konnte.
Jetzt eskaliert die Situation in Heilbronn. Es kommt zu einer Frontstellung zwischen einer Bürgerbewegung und diesen migrantischen Gruppen. Und es kommt dann auch am Stadtfest zu einer Begegnung zwischen Kemal und einem Astronauten, einem Heilbronner Astronauten. Und Kemal möchte diesem Astronauten unbedingt eine Frage stellen. Und in dem Moment, als er eigentlich dran ist, seine Frage zu stellen, wird eben dieses Festzelt gestürmt. Jetzt, mich hat natürlich total interessiert, was hätte denn der Kemal diesen Astronauten fragen wollen?
Ja, das wurde ich jetzt schon einige Male gefragt, aber ich muss es leider jedes Mal, die Antwort, so schwer es ist, muss ich leider verweigern. Also ich denke, da ist jedes Wort, was ich irgendwie dazu erklären sagen würde, wäre zu viel. Aber ich kann so viel dazu sagen, dass es natürlich ganz bewusst so offen gehalten ist, weil ich denke, zu einer guten Geschichte gehört es dazu, dass sich die Lesenden dann auch über das Lesen hinaus eigentlich Gedanken darüber machen, dass sie sich weiterhin damit beschäftigen. Und ich denke, es hängt dann ganz von der Perspektive ab, wie man diese Geschichte liest, welche Frage es sein könnte. Also da sollte sich jede Person, die die Geschichte liest und die sich ein Bild von diesem Kemal macht, die sollte sich dann ungefähr selber, glaube ich, eine Frage zurechtlegen können, in welche Richtung es gehen könnte.
Eben, also weiter als ein Astronaut kann man ja nicht kommen, oder? Ja. Also in dieser Welt der Maximalitäten, sage ich jetzt mal, in dieser Welt der Superlative, große Villa mit Sina, schnelles Auto, ein Jaguar und dann noch ein Astronaut, ist der Astronaut gewissermaßen.
Ja, und das auf jeden Fall. Und er ist auch eine Art Vorbild für diesen Kemal. Weil er ist auch jemand, der immer wieder so unterschwellig eigentlich auf der Suche nach Vorbildern, nach einem Mentor, nach so einer Figur ist. Und dieser Astronaut ist wahrscheinlich die Person, die dem am nächsten kommt für ihn. Und soll auch ein bisschen das zeigen, dass er sich eben mit Heilbronn seinem Heimatort, sage ich mal, auch sehr identifiziert, weil er sagt ja explizit, dass er stolz ist auf diesen Astronauten, eben aus dem Grunde, weil er aus demselben Ort schafft und weil er es zu so einer positiven, berühmten Person geschafft hat. Und ja, das waren eigentlich so die Dinge, die der Astronaut auch symbolisieren sollte. Ja.
Wem gehört Heilbronn? Das ist eine immer wieder entscheidende Frage. Gehört sie eben diesen migrantischen Kreisen? Gehört sie den sogenannten Deutschen, zu denen die Migrantinnen und Migranten ja auch gehören? Jetzt Kemal geht durch diese zerstörte Stadt nach diesen Unruhen, die du sehr drastisch schilderst, und er, ich zitiere, schaute den Menschen beim Eskalieren zu. Wir haben es schon gesagt, Kemal entscheidet sich nicht. Jetzt frage ich dich, Cihan, ist das eine Art von Freiheit, sich nicht entscheiden zu müssen?
Ja, ich denke, es ist eine Form der Freiheit und ich denke auch, es ist eine wichtige Freiheit, die es zu wahren gilt. Und es ist eine immer mehr gefährdete Freiheit. Also ich will da auch nicht immer irgendwie zu negativ klingen und meinen Zukunftsausblick nicht zu negativ darstellen, aber ich habe einfach dieses Gefühl, dass es politisch einige Entwicklungen gibt, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern in verschiedenen Ländern. Und da muss man einfach aufpassen, dass die Lager, die politisch extrem gesinnt sind, nicht immer lauter werden und nicht irgendwann so präsent sind, dass es vielleicht irgendwann keine vernünftige Mitte mehr gibt. Weil dann kann es sein, dass diese Freiheit, dass man eben einfach ein vernünftiges, ruhiges Leben leben möchte, dass die dann vielleicht nicht mehr so möglich sein wird, wie wir es heute als selbstverständlich erachten, denke ich. Und ich sehe immer so ein bisschen den Blick in die USA als warnendes Beispiel, weil da ist eben ein Präsident an die Macht gekommen und bei ihm ist das oberste Prinzip wahrscheinlich, wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn. Und wenn das einem von oben vorgelebt wird, dann sehen wir ja immer mehr, zu welchen Eskalationen das innerhalb eines Landes führen kann.
Und diesen Vorkrieg, den du ja ein Stück weit schilderst, auch in deinem Roman, der ist ja da und dort in den USA auch schon zu spüren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, eben, genau. Und das ist etwas, was man sich nicht wünscht, was man sich gar nicht ausmalen will, aber ich denke, Literatur und Kunst allgemein sollte auch dazu da sein, dass man eben darstellen sollte, wohin es in naher Zukunft gehen könnte, wenn alles so verläuft, wie man es sich eben nicht wünscht.
Ja. Cihan Acan, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich war sehr gerne dabei. Dankeschön.
Ja, das war das Gespräch mit Cihan Acar und ich bin gescheitert mit meiner Challenge. Rundweg gescheitert.
Tadam! Also es war ja klar, dass er auf diese Frage, was Kemal den Astronauten fragen würde, nichts antworten wird.
Ich hätte es aber trotzdem gerne gewusst. Also eben weil ich ja irgendwie immer noch kein Gefühl für Kemal habe, so ein richtiges, hätte ich gerne mehr erfahren, was ihn in seinem Innersten denn so wirklich bewegt.
Ja, beim Zuhören ist aber sehr zentral herausgekommen in diesem Gespräch das Bedürfnis, sowohl Cihan Acars als auch Kemals Bedürfnis, sich nicht entscheiden zu müssen. Diese Freiheit, von der du, Christoph, und von der Cihan spricht, sich nicht festlegen zu müssen, sich nicht für das eine oder das andere zu entscheiden, sondern eigentlich das als nicht nur als Privileg, sondern eigentlich als Recht zu begreifen.
Also Recht für ein friedliches Leben.
Für ein unbeteiligtes Leben. Und deshalb ist es ja auch interessant, dass wir sowohl in Folge 1 unseres Podcasts 173, wie auch in Folge 3 unseres Podcasts 173, über unpolitische Hauptfiguren gesprochen haben. Und hier haben wir es auch mit einer zu tun. Eine Figur, die sich eigentlich der politischen Lage entziehen will. Nur ist hier natürlich noch mehr als bei Marius Goldhorn und noch viel mehr als bei Leif Rand, bricht diese politische Realität in die Handlung ein.
Und ich glaube, insofern ist es eben auch unter dem Aspekt Migrationspolitik, Auseinandersetzung, Minderheitsgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, migrantische Themen ein sehr interessantes Buch, weil ich schon erlebe in diesem Buch, wie eben Normalität nicht möglich ist in einer Welt, in der permanente Zuschreibungen passieren. Also man kann sich diesen Zuschreibungen offenbar, wenn man einer ist wie Kemal Arslan, kann man sich denen nicht entziehen. Und wir, die wir Vertreter sind einer Mehrheitsgesellschaft, wir hier am Tisch, wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, permanent irgendwie festgeschrieben zu werden. Und dieses Recht und diese Möglichkeit, eben auch sich all diesen Zuschreibungen einmal entziehen zu können, das ist, glaube ich, das, was den Kern dieses Buchs ausmacht. Und insofern ist es auch ein politisches Buch.
Ja, und dieser Politikentzug, dieser Wunsch nach unpolitisch sein, hat eine ganz andere Komponente noch als bei den Büchern, die wir bis jetzt im Podcast besprochen haben, wo ähnliche Phänomene auftauchen, aber es ist ganz anders begründet. Und es ist auch viel politischer begründet, als einfach nur zu sagen, also nur in Anführungs- und Schlussstrichen, Kontemplation ist politischer als Aktivismus. Das ist hier ganz anders. Hier haben wir es eigentlich mit jemandem zu tun, der diesen Entzug, dieses nicht-politisch sein können und dürfen, nicht zugeschrieben zu werden oder immer in Minderheiten zu landen, eigentlich noch nie erlebt hat. Und das hat natürlich eine ganz andere Dramatik und eine ganz andere Tragik auch.
Wahrscheinlich liegt darin auch so die Notwendigkeit, darüber zu schreiben und das zu erzählen. Und was dann aber passiert und was wir ja hier auch machen, und das ist irgendwie schon auch problematisch, ist, dass wir dann diesen Migrationsvordergrund von Cihan Acha wieder zusammenbringen mit der Geschichte und der Hauptfigur und das wieder so extra thematisieren müssen. Und darin liegt ja schon auch eine gewisse Problematik, weil ja genau diese Stimmen längst Teil sind der deutschen Gegenwartsliteratur.
Aber er tut das auch selber, muss man sagen. Er tut das im Interview selbst auch. Er spricht, oder? Er spricht unaufgefordert davon, dass er selber aus einem ähnlichen Milieu kommt wie seine Hauptfigur.
Ich glaube, das macht aber einen Unterschied, ob man unaufgefordert darüber spricht oder ob man den Autor gewissermaßen auf seine migrantische Herkunft gewissermaßen hinzementiert. Also hier eine Art Identitätspolitik betreibt, der sich der Autor möglicherweise ja auch gerne mal entziehen möchte. Und wenn er dann identitätspolitisch argumentiert, dann möchte er es eigentlich gerne aus eigenen und freien Stücken tun.
Und der Roman liefert ja auch genug Anhaltspunkte, genug Diskussionsstoff, unabhängig von Cihan Acas Leben.
Cihan Aca wird ja am Literaturfestival auftreten.
Ja, auch Cihan haben wir eingeladen, ans Festival zu kommen. Und zwar liest er voraussichtlich, im Moment steigen die Zahlen ja gerade wieder, am 7. November um 12 Uhr im neuen Hauptquartier von Bajur. Und moderiert wird die Lesung von Alain Glor.
Um das nächste Mal reden wir über Dorothee Elmigers Zuckerfabrik. Und wir haben dir, Marion, eine Challenge vorbereitet, die wir dir jetzt mit auf den Weg geben, ins Gespräch mit Dorothee Elmiger. Und die lautet:
Wo befindet sich eigentlich der Ort dieses Buches?
Ich wusste es, dass ihr mir so eine schwierige Aufgabe mit auf den Weg gibt, weil das Buch ist ja grundsätzlich schon nicht so leicht zu greifen, wahnsinnig dicht und voller Grenzüberschreitungen und gefräßiger Neugier. Ihr wollt, dass ich scheitere, oder?
Nie im Leben.
Wir wünschen dir alles Gute. Das war 173, der Literaturpodcast, die vierte Episode mit
Marion Regenscheid,
Lucien Haug
und Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Wer es herausfindet, kriegt das Buch geschenkt, das wir besprochen haben. Schreibt eine Mail an mail@173.ch, alles zusammengeschrieben und ohne Punkte. Wir schicken das Buch mit Originalnotizen und Anstreichungen, diesmal von mir. 173, der Literaturpodcast, ist zu hören auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und auf buchbasel.ch.
Und wie immer, schreibt uns eine Mail auf mail@173.ch, empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne, besucht uns am Festival.
Empfehlt uns Bücher, die wir besprechen sollen.
Und tschüss.
Danke, Christoph.
Danke, Lucien.
Danke, Mario. Danke, Christoph.